Ja, schon zum Start als Primarlehrer hat der Peter Sommermatter nicht nur unterrichtet, sondern ist auch selber Schüler gewesen. Heute ist er mittlerweile Direktionsadjunkt von der Pädagogischen Hochschule Wallis. Abseits von der Schule tut er seit neuestem gerne Taiko. Schon seit Jahrzehnten ist er aber leidenschaftlicher Sänger und Dirigent beim Jodlerclub Aletsch Znaters. Mehr über das vielseitige Leben von Peter Sommermatter kehren wir in der nächsten halben Stunde hier.
Zum Kaffee.
Ja, Peter Sommermatter, zuerst einmal natürlich einen schönen guten Tag.
Guten Abend miteinander.
Mit euch und euch geht die Sonne an vier. Das ist doch ein wunderbarer Start in die Sendung.
Ja, das ist ein gutes Indiz.
Sehr gut. Also, die letzten Jahre sind wir schon beschäftigt gewesen. Und zwar ist die letzten Jahre ein überregionales Forschungsprojekt gelaufen. Das hat sozusagen den Wandel von Kleinschulen im alpinen Räumsellen aufgezeigt. Studierende haben dazu mit ehemaligen Lehrern geredet. Entstanden sind da über 100 Porträts, die wir jetzt euch in Bücherform könnte posten, nachlesen, reinschauen. Das machen wir jetzt nicht, wir fragen einfach bei euch so nach. Was ist so rausgekommen eigentlich?
Also es war ein ganz interessantes Unterfangen, weil wir in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule von Graubünden und nachher eben mit der Universität, Freie Universität von Bozen, machen konnten. Es ist darum gegangen, dass die Studenten, die jetzt in der Lehrerausbildung sind, die natürlich ganz eine andere Ausbildung vor sich und die absolvieren, die sind im zweiten Semester gewesen und die haben nachher einen Auftrag bekommen, eben alte Lehrpersonen als Interview, pensionierte Lehrpersonen. Das sind Lehrpersonen im Geburtsjahr von 1930 bis 1955 und die Studenten sind nachher zu denen gegangen und haben dann gefragt, wie hat das ausgesehen, wenn ihr selber seid in die Schule gegangen, also ein bisschen Kindheit und die Schule und nachher haben die auch eine Ausbildung gemacht, wie hat die Ausbildung zur Lehrperson ausgesehen und nachher der dritte Aspekt von dem Projekt ist interessant gewesen, wie habt ihr selber gesehen in dem Berufsfeld Lehrperson sein drinnen und wie habt ihr dann nachher unterrichtet, was sind aber für spezielle Veränderungen gesehen in der Zeit von dem Labo selber in die Schule gehen bis nachher zum Lehrperson sein und dann auch zu unterrichten.
Ist natürlich super spannend. Das hat auch gereizt, an diesem Projekt beteiligt zu sein.
Also für uns ist das sehr, sehr interessant, weil wir eine kleine pädagogische Hochschule sind, die Netzwerkarbeit, die wir machen. Wir können zusammenarbeiten mit der Uni, Freie Uni Bozen, nachher auch mit der Pädagogischen Hochschule Graubünden und dort sind sich nachher immer schöne Projekte eröffnen. Und hier war jetzt ein Projekt, das wir nachher noch reinbrechen konnten auf die Studenten, die direkt profitieren können und nachher selber den Vergleich machen mit den Personen, die in Pension sind, Lehrpersonen, können ins Gespräch gehen und da können Erfahrungswerte sammeln. Wie seht ihr das aus, die Ausbildung, die ihr dort mal gehabt habt und die Ausbildung, die man heute hat, ist natürlich ein riesen Wandel gegangen in den letzten Jahren. Vor allem, wenn man zurückschaut, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren ist in der Lehrerausbildung ein riesengroßer Schub gegangen. Vorher hat man ja Lehrerseminarien gehabt, sind in der Schweiz ca. 150 Lehrerseminarien gewesen. Und die hat man jetzt so zusammengesteucht auf 15 pädagogische Hochschulen. Man hat der ganze Lehrerausbildung vom Niveau, wie man sagt, auf der Sekundarschulstufe 2 Niveau, hat man das nachher auf die tertiäre Stufe erhoben. Und für euch noch die Qualität natürlich können zu garantieren. Ich will nicht sagen, dass früher keine Qualität in der Lehrerausbildung war, aber es ist einfach eine internationale Reform, die Bologna-Reform, die ganze Ausbildung jetzt angekommen auf das Tertiärniveau.
Was ist denn vielleicht am meisten geblieben aus diesen Interviews? Was ist vielleicht so eine ganz spannende Geschichte, die ist rausgekommen?
Also eine von diesen Geschichten hat mich sehr imponiert. Das war, als eine Lehrperson aus Südtirol erzählt hat, anlässlich, wenn sie selber schon in die Schule gegangen ist, im Zweiten Weltkrieg, hat ja ist Südtirol dann in italienische Macht gefallen. Das heisst, die Italiener haben Südtirol annektiert und dann die partout verboten, dass man in diesen Schulen Deutsch reden. Die Kinder haben dann nachher die italienische Sprachlehre, die haben Lehrpersonen vorgesetzt bekommen, die nur Italienisch geredet haben. Die haben selber kein Wort Italienisch kennen. Und wie die Lehrperson das in den Büchern beschrieben hat, eben der Konflikt und das Unwohlsein in der Schule und aber nicht sich geborgen fühlen, weil man hat einen gewissen Druck gespürt von der Sprache her. Das ist sehr eindrücklich beschrieben.
Also es ist einiges passiert, aber natürlich nicht nur an und dazumal, sondern auch heutzutage ist der Wandel, grossen Wandel, den ihr heute noch eigentlich auch zu spüren habt bekommen. Dazu kehren wir im nächsten Teil. Ja, wir sind vorhin gerade beim Thema Schule im Wandel gewesen. Da haben wir die Sicht von ehemaligen Lehrern gekehrt. Wir können aber natürlich auch mal die Sicht vom Lehrer vom Hier und Jetzt anschauen. Viele Veränderungen hat nämlich auch der Peter Sommermatter selber miterlebt. Angefangen als Znaters, als Primarschullehrer. Das hat ihn aber ganz und gar nicht gelenkt. Also das ist dann noch bald einmal eine weitere Ausbildung dazu gekommen.
Ja, ich habe eigentlich mein Wesen, sucht immer so nach neuen Herausforderungen. Und als Primarschullehrer habe ich sicher auch sehr gerne die Arbeit gemacht. Und ich habe Kind gerne gehabt. Die Kinder haben so weit, dass ich meine und mich wahrscheinlich gerne gehabt. Und ich habe dann nachher probiert, uns so ein bisschen im Rahmen von bestimmte Fächer mich weiterzubilden. Ich bin dann nachher in der Fachberatung berufen worden. Ich habe eine Fachberatung für Mathematik gemacht, Mensch, Umwelt. Und anschliessend habe ich dann gefunden, ja, das lenkt mir weniger noch. Und das ist dann im Rahmen von dem ganzen Projekt E2000, wo man nachher hat das neue Schulgesetz bringen und den Schülern mehr Autonomie geben, hat man dann neu im Kanton Wallis eine sogenannte Schulentwicklungsberatungsstelle aufgebaut. Und da hat das Schulentwicklungsberatung gebraucht und ich habe die Ausbildung über die Universität Dortmund absolviert und gefunden, ja, das ist mir gleich noch zu wenig. Ich bin dann nachher noch eingestiegen in ein Studium für Erziehungswissenschaft, habe das abgeschlossen mit Pädagogik vor allem und nachher habe ich dazu noch Psychologie studiert, das war jetzt das zweite Fach gewesen. Und anschliessend sind die neuen Medien gekommen, das hat mich auch wahnsinnig interessiert und ich konnte so einen Kurs absolvieren, einen Nachdiplomkurs, der darum ging, eben Multimedia-Beratung. Ich habe sehr gerne in der Beratungsszene tätig sein, es hat mir immer gefallen, Leute kennen zu helfen, wenn es dazu mal in der Primarschule war, Kind sind, so ist das mit der Zeit eben mehr der erwachsene Personen wurden, sei es eben die Lehrpersonen, die ab und zu Support gebraucht haben oder euch gefragt haben oder bei Einführungen von bestimmten Themen oder bestimmten Lehrmitteln euch haben gewisse Hilfsmittel gebraucht, aber sei es jetzt Hilfsmittel von der personellen Seite her.
Und da, ist aber natürlich eine stressige Zeit gewesen. Also ihr habt während der Zeit aber euch unterrichtet immer?
Ich habe unterrichtet, also wenn ich das Studium noch gemacht habe, bin ich das meiste, was ich gearbeitet habe, war 60-65% und habe dann den Rest das Studium absolviert über die Fernuniversität Hagen, die dann Standort in Brika. Und das finde ich eine sehr gute Institution. Dazu mal habe ich für mich gestimmt, Primarlehrer zu sein und bin da eingestiegen und habe gemerkt, dass interessiert mich noch andere Sachen. Und so bietet eigentlich das heutige Bildungssystem hat die Porte sehr auf, es ist durchlässig, man hat Möglichkeiten auch noch als Erwachsene gewisse Nachqualifikationen zu machen oder einfach gewisse Studiengänge zu folgen, die man nebst dem Beruf aber auch noch kann absolvieren kann.
Heute seid ihr aber Direktionsadjunkt von der Pädagogischen Hochschule Wallis. Das heisst natürlich, ihr unterrichtet heute euch gar nicht mehr. Fehlt das?
Ich muss sagen, ich habe in der ersten Zeit in der Pädagogischen Hochschule habe ich Studenten, habe vor allem im Bereich von der neuen Medien, ich habe Mediendidaktik, Medienpädagogik unterrichtet und auch mit E-Learning-Plattformen gearbeitet und da habe ich probiert, mit den Studenten Techniken zu finden, Plattformen zu finden, wo man drauf kann, Inhalt und Kommunikation kann austauschen und das ist sehr spannend gewesen, weil die jungen Studenten, je länger die PH bestanden hat, man merkt, sind die auch viel bessere Kompetenzen in diesen Bereichen drin gehabt. Und mit denen in den Dialog zu kommen und können mit ihnen aber neue Sachen testen und zu proben und auszuprobieren, das ist sehr interessant. Auch die Zeit hat gestimmt und dann ist aber die Möglichkeit gewesen, zum Direktionsadjunkt ernannt zu kommen und ich habe mich da beworben und ich habe mich gewählt für das und das stimmt für mich jetzt auch und ist sehr
für den Moment, wer weiss, was noch kommt. Da sind wir natürlich gespannt. Was macht überhaupt ein Direktionsadjunkt, kurz gesagt?
Neben dem, dass er durch den Morgen wartet, bis das Sekretariat das Koffer bringt und die Zeitung kann lesen.
Genau.
Das ist ein Spass. Aber wir haben ein Direktionsgremium von 3 Personen, ist der Direktor, und wir sind 2 Direktionsadjunkte. Und wir werden den Direktor in den Dossier drin unterstützen. Mein Pendant, der unten an den Samaris ist, der Direktionsadjunkt, der hat vor allem Grundausbildung, Forschung und Entwicklung. Und ich habe die Dossier im Wallis Weiterbildung, Zusatzausbildung und Dienstleistungen. Und das heisst natürlich sehr viel Pendeln zwischen Samaris, Sito und Brigg. Und weiter haben wir ja die öffentlichen Verkehrsmittel. Mhm. Wir sind sehr gut ausgerüstet mit Laptop, mit über das Internet können während der Zugfahrt arbeiten. Und das ist von dem her sehr spannend.
Und vor allem gar nicht mal in dem Fall so ein langweiliger Bürojob, wie man sich das jetzt vielleicht vorgestellt hat.
Nein, also das ist gar nicht langweilig. Es ist sehr viel mit Leuten kommunizieren, mhm, sehr viel Vorbereitungsarbeiten, die man treffen muss. Sprich Budget, Gelder, Anstellungen. Wir sind Betrieb von 150 Mitarbeitenden, haben 500 Studenten, die ca. 2000 Lehrpersonen mit Weiterbildungsangeboten.
Ich merke, es ist vielseitig. Aber Schule müssen wir aber an dieser Stelle auch erwähnen, nimmt einen grossen Stellenwert natürlich neben dem Leben ein. Aber nicht der einzige. Auch Musik ist ein grosses Thema bei euch, wie ihr auf die Musik, zur Musik seid gekommen. Thema im nächsten Teil. Ja, die Schule ist also ein bisschen der Mittelpunkt von im Leben von Peter Sommermatter. Aber nicht nur, auch Musik ist also ein grosses Thema. Volkstümliche, habe ich zuerst gemeint. Vorher hat er mir aber erzählt, volkstümlich ist ja nicht gleich volkstümlich. Das heisst, für was für Musik interessiert sich überhaupt der Peter Sommermatter?
Also Musik bin ich sehr offen. Ich habe aber zum Beispiel den Zugang zur Volksmusik auch gefunden in Volksmusik wie Reggae. Bob Marley habe ich sehr früher in meiner Pubertät und anschliessend dann Flegeljahr, wie man sagt, sehr gerne genossen. Ich habe das auch gerne gehabt. Und das sind so Musiker, die probieren ab und bisschen sagen wir jetzt mal, etwas von ihrem Land zu erzählen, von ihrer Kultur zu erzählen. Und das ist das, was mich reizt und was mir gefällt. Und darum habe ich wieder weggefunden zu ischer Kultur, zu ischer Volksmusik und darum speziell eben das Jodellied oder der Jodelgesang. Und man kann sagen, es gibt viele Jodellieder, die einfach von Kühlen und von Altpatienten erzählen. Aber es gibt auch sehr schöne neue Kompositionen, die auch ganz alltägliche Themen wie Freundschaft, wie zum Beispiel Arbeit oder sagen wir jetzt so wie Freitag, Trauer, Leid und auch wieder mal glücklich sein und verliebt sein und so weiter. Mhm. Und das tut das Jodellied sehr gut beschreiben. Und ich finde die Vielfalt, was da angeboten wird, ist sehr interessant.
Und auch hat es da ja recht früh gepackt. Schon mit 18 Jahren sind ihr dem Jodelclub beigetreten. Wie war das damals? War das damals irgendwie schon cool gewesen, in gewesen? Oder ist man ein bisschen belächelt worden, vielleicht sogar?
Vielleicht nicht cool, aber ich wollte einfach etwas anderes machen, was alle anderen machen. Und bin dann so über meinen Vater in die Szene drin, Jodelszene. Und hatte ein paar Jahre im Club gesehen, durch das, dass ich auf dem Lehrseminar die Dirigentenausbildung hatte, jetzt ein Spaß geheissen, ja, probiere doch den Chor zu leiten und habe gewisse Proben übernommen und die Leute sind zufrieden gewesen. Seit der sind gut 30 Jahre vergangen und ich bin immer noch Dirigent.
Ich wollte gerade sagen, noch über 3 Jahrzehnte immer noch in einer Leidenschaft da dabei.
Mich dünkt, je länger das geht, umso leidenschaftlicher.
Jawohl! Aber ihr seid schon nicht nur dirigieren, euch singen gehört dazu.
Selbstverständlich. Ich tue zwischen ersten Pass, zweiten Pass, zweiten Tenor in den vierstimmigen Männerchor singen. Ich singe dann über 5 Frauen, 6 Frauen. Eine ist momentan in der Auszeit, hat ein kleines Studium noch absolviert. Aber sonst sind wir eigentlich, dass die Frauen, die dann die Jodelparty übernehmen, wir hinten drin, die dann schön probieren, das Fundament zu schaffen.
Was macht denn mehr Spass? Ihr, die ja so Lehrer durch und durch sind, würde ich jetzt natürlich sofort behaupten, zu dirigieren.
Also, was mir Spass macht im Chor, ist einfach, es ist ganz eine andere Zusammensetzung von Personen. Wenn ich im Job habe ich eigentlich Lehrpersonen um mich, Bildungspersonen und im Jodeln habe ich jemand, der vielleicht der Bauer ist, aber auf der anderen Seite ist er auch jemand, der Versicherungen abschließt und so weiter. Und die bringen einen ganz anderen Diskurs in, eine andere Diskussion. Und das ist etwas, was reizt. Und wir sind eine Gruppe von knapp 30 Personen und da haben wir die Möglichkeit, aber sehr nahe zu sein einander und die guten Austausch pflegen und die sehr gute Kollegschaft. Und das ist das, was wertvoll ist, so am Verein. Das Vereinsleben, das in dem sie unterstützen, ist nicht nur von einem Dorf oder von einer Stadt, sondern eben auch eine Stütze für die eigene Person.
Also man kehrt er kann euch treu bleiben, der Peter Sommermatter, nicht nur immer zu Veränderungen und neuen Sachen, wobei der Peter Sommermatter hat seit neuestem nämlich ein ganz spannendes Hobby und das ist Tauchen, wie er da dazu ist gekommen, immer im letzten Teil. Ja, abseits von seiner schulischen Aufgabe ist Peter Sommermatter in seiner Freizeit gerne aktiv unterwegs. Und wie er so ist, tut er ja gerne immer wieder Neues ausprobieren. Und seit neuestem ist er auf das Tauchen gekommen. Da müssen wir jetzt mal nachfragen, im Wallis kann man gerade wirklich tauchen. Wie kommt man überhaupt auf das Hobby Tauchen auf das Mal?
Also mich kennt schon immer die Filme von Jacques Cousteau interessiert und die habe ich so faszinierend gefunden, wie die unter Wasser mit Lampen sind Höhlen ausleuchten und bestimmte Tiere und unter Wasserwallen haben gelernt oder dargestellt haben. Das war sehr interessant gewesen. Aber im Wallis, das ist korrekt, hier ist natürlich nicht die grosse Gelegenheit und ich bin ein Warmduscher, ich habe gerne warmes Wasser und dann geht man eher in Gebiete, wo halt das Wasser heute Temperaturen hat, wo es nicht gerade geschüttert wird, wenn man einsteigt. Also sprich so 6, 27 Grad Wärme und dann geht sich das sehr gut.
Und das ist jetzt vor ein paar Jahren einfach mal spontan passiert, wo seid ihr das erste Mal tauchen?
Also sicher im 2010 auf Ägypten. Und Ägypten ist ein wunderbares
Unterwasser-Biotop.
Ja, weil da hat man der Salzgehalt ist sehr gut und die Wassertemperatur ist gut. Und da können sich sehr gute Unterwasserkorallen entwickeln. Und die Farbenvielfalt. Also das erste Mal, wenn ich bin da unter Wasser gegangen, das, ich habe eigentlich gesehen, ich traue meine Augen nicht recht. Weil von Violett über Orange, über Grün, über Blau, das sind Farben, das ist sensationell. Mhm. Und dann aber fühlt man sich so als ein kleines Wasser, das ich in dem Wasser drin oder in der grossen Badwanne drin bewegen. Und da ist eine Ruhe drin.
Ich kann gerade sagen, wahrscheinlich wirklich perfekt zum Abtauchen, abschalten und wirklich auch nichts mehr kehren, nichts mehr mal sehen natürlich, hoffentlich
schon. Sieht man sehr viel. Man kann nicht kommunizieren, man wird auch nicht gestört von anderen. Man tut einfach die Augen lassen walten und schauen und dort probieren, sich im Wasser drin aber schön auszutarieren, dass man nachher die Sache geniessen
kann. Oh, jetzt kommt man gerade direkt so in Ferienstimmung und ihr tut natürlich jetzt seit dem Hobby die Ferien ein bisschen anpassen auf das Tauchen. Was wäre so das nächste grosse Ziel oder der nächste grosse Wunsch? Wo will der Peter Sommermatter als nächstes die Unterwasserwelt erforschen?
Also ich habe im Plan jetzt gerade in 14 Tagen kann ich auf die Dominikanische Republik. Und da hat es auch wunderbare Unterwasserwelten. Habe ich gehört, Zelle. Und da tut man als Interessierter natürlich Tauchberichte lesen. Und das ist jetzt ein Gebiet, wo ich noch weniger war und mich interessiert, wie das da aussieht. Sei es jetzt von der Fischvielfalt, ich weiss nicht, was da mir erwartet wird, und auch nicht von den Unterwasserpflanzen, die da, sich präsentieren.
Ah, schön, dass ich mir jetzt hier natürlich ein bisschen neidisch. Aber gut, geniessen es. Merci vielmals, Peter Sommermatter, für das Vorbeikommen heute, zu erzählen uns auch im Leben. Zu guter Letzt könnt ihr noch ein Grüßtelefon eröffnen und ein paar Grüße verschicken.
Ja, herzlichen Dank, dass ich auch vorbeikommen konnte. Und ich habe so viele wunderbare Menschen um mich. Und ich wollte einfach alle diesen wunderbaren Menschen einen Grüß hier aus Fischbus im Studio Radio Rote schicken.